Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, lese ich die Verse 17 bis 19. Und Jesus stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz, und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge Volk aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn eine Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Liebe Gemeinde, das Thema heißt zu Jesus kommen. Alles, was im Leben geschieht, hat einen verborgenen Hintergrund. Alles ist vorbereitet worden, bevor es auf Erden in Erscheinung tritt. Und so steht alles, was geschieht, in Verbindung mit dem Ewigen. Dies ist unseren Augen zwar verschlossen, aber unser Herz kann den Hintergrund suchen, wenn wir beten und die Gemeinschaft mit Gott suchen. Das hat Jesus getan in der Nacht, die diesem Tag und den Ereignissen, von denen wir gehört haben, vorausging. Und darum geschieht, was hier beschrieben wird, vor einem geöffneten Himmel. Man kann diesen Text von verschiedener Warte aus betrachten. Man kann sich als Zuschauer sehen, am Rande der Ereignisse, kühl betrachtend, im Innern kommentierend, was man da sieht. Dann kann man beeindruckt oder berührt werden. Man kann sich aber auch selbst hineinbegeben in die Ereignisse und sich zu den Menschen zählen, die von weit her gekommen sind, um Jesus zu hören. Die kommen mit ihrer Sehnsucht nach Leben, mit ihrer Bedrängnis im Leben und mit ihren Krankheiten. Und schließlich kann man neben Jesus stehen und versuchen, die Menschen mit seinen Augen zu sehen und im Innersten beteiligt zu sein an dem, was Jesus sagt und tut. Und das hat Jesus wohl den 12 Jüngern zugedacht, die er am Morgen eben dieses Tages aus einer großen Schar von Menschen und Nachfolgern heraus ausgewählt hat. Mögen wir uns, die wir hier sind, klar darüber werden, wo wir selbst in der Betrachtung dieser Geschichte stehen. Vielleicht ändern wir auch unseren Standort beim Zuhören und werden vom Betrachter zum Beteiligten und Betroffenen oder zu einem, der von Jesus zu seinem Jünger berufen ist. Der Text beschreibt, wie Menschen zu Jesus kommen. Diesmal nicht als Einzelne, sondern wie es heißt, eine große Schar von Jüngern und eine große Menge des Volkes. Diese Szene im Leben Jesu beschreibt im Grunde das ganze Evangelium. Jesus steht auf einem öffentlichen Platz in Galiläa. Zu diesem Platz strömen Menschen, um ihn zu hören. Menschen aus dem ganzen jüdischen Land und Jerusalem, also von weit her aus dem Süden, aber auch Menschen aus der von Heiden bewohnten Gegend von Tyros und Sidon im Norden. Sie kommen, um ihn zu hören, sie kommen mit ihren Krankheiten, um geheilt zu werden und weil sie spüren, dass von Jesus eine Kraft ausgeht, darum möchten sie ihn berühren. Schauen wir uns dieses Geschehen ein wenig näher an. Menschen strömen zu Jesus. Es ist immer eindrucksvoll zu lesen, wie Menschen zu Jesus kommen. Und in uns lebt die Sehnsucht, das wäre auch heute so. Wenn wir sehen, wie Menschen in Massen zu Sportstadien drängen oder zu Popkonzerten strömen, dann wünschen wir, das wäre in der Kirche auch so. Darum sehen manche die Kirche lieber als Sportstadien oder als Popkonzertsaal. Wir übersehen aber dabei, dass Menschen auch zu Jesu-Zeiten in öffentliche Anlässe strömten, wenn sie dort etwas erreichen wollten oder gegen etwas protestieren wollten oder sich an etwas amüsieren oder unterhalten wollen. Das gab es damals auch. Jesus hat die Menschen hier nicht in Massen zu sich gerufen oder für sich Werbung gemacht. Aber wenn sie kamen, so wie hier, wenn sie von weit her zu ihm kamen, dann hat er sie ernst genommen in ihren Erwartungen an ihn. Erwartungen, die sie an andere Volksversammlungen nicht in sich trugen. Hierher kamen sie aufgrund von Hörensagen. Sie hatten Sagen gehört, dass von Jesus eine Kraft ausgehe in Worten und Taten. Und davon sind sie berührt worden. Und Jesus wusste, dass der Vater sie gerufen hatte, die da zu ihm kamen. Sie waren nicht gekommen, um von ihm etwas Interessantes oder etwas Neues zu hören oder von ihm unterhalten zu werden. Sie kamen, wie es heißt, um ihn zu hören. Der Mittelpunkt des Evangeliums ist immer Jesus selbst. Nicht etwas. Nicht etwas Erfolgreiches oder etwas Eindrucksvolles, wie wir Menschen uns es gelegentlich vorstellen. Es bleibt dem Zuschauer dieser Szene immer als Geheimnis verborgen, was Menschen nun genau bewog, zu Jesus zu kommen. Aber aus der Geschichte und aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die Beweggründe für uns Menschen, irgendwo hinzugehen und irgendwo zuzuhören, in der Regel gemischt sind. Manchmal ist es Hunger nach einem Wort des Lebens. Manchmal ist es Neugier oder das Bedürfnis, auch dabei gewesen zu sein. Manchmal einfach der Wunsch, sich eine eigene Meinung bilden zu können, wie wir sagen. Das Evangelium unterscheidet hier aber nicht Motive. Die Motive sind, wie sie sind. Es unterstellt einfach das Evangelium, was zu sehen war. Sie kamen, um ihn zu hören. Er, Jesus, verkörpert das Reich Gottes. Er verkündet nicht nur die Botschaft vom verborgenen Gott, der so ganz anders ist, als die Religion ihn propagiert. Jesus selbst ist die Botschaft. Und darum ist er nicht zu trennen von dem, was er verkündet. Die Menschen kamen nicht zu einem Anlass. Sie kamen zu ihm. Und das wurde zum Anlass. Und wenn Menschen kommen, dann haben sie ihre Erwartungen. Immer bringen Menschen Erwartungen mit, wohin wir auch gehen. Entweder möchten wir andere Leute sehen, oder wir möchten von anderen gesehen werden. Manchmal hoffen wir aber im Innern, dass das, was wir hören, uns hilft. Hilft in der Bewältigung unseres Lebens, uns ein Stück weiterbringt auf dem Weg, Frieden in unserem Herzen schafft oder uns zu einem Neuanfang verhilft. Es gibt Zeiten, da haben Menschen großen Hunger nach Gott, weil sie erfahren haben, dass nichts anderes sie satt machen kann, weil sie erfahren haben, dass die Welt um sie herum kalt, hart und grausam war. Hier nun heißt es, sie kamen nicht nur, um ihn zu hören, sondern auch, um von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und vielleicht ist dieser Satz, von ihren Krankheiten geheilt zu werden, ein Sammelbegriff für die Sehnsucht, dass die unerfüllten Erwartungen im Leben, die wir Menschen in uns tragen, erfüllt werden. Jeder von uns hat irgendwo seine Krankheit, die ihm zu schaffen macht, an der er leidet oder die gar sein Leben bedroht. Um uns in unseren körperlichen Erkrankungen zu helfen, stehen uns heute ein Heer von Wissenschaftlern, Industrien, Ärzten, Pflegerinnen und Pfleger und Einrichtungen zur Seite. Auch wenn das Ganze immer teurer wird und für manche nicht mehr bezahlbar. Aber für die eher verborgenen Leiden in uns scheint es manchmal niemand zu geben, der uns helfen kann. Da ist zum Beispiel inmitten von allem Überfluss und unseren Entfaltungsmöglichkeiten immer wieder die Frage nach dem Sinn gestellt. Von Sinn von dem, was wir leben und was wir tun. Sinn für unser Dasein inmitten all der Möglichkeiten und Angebote. Oder da ist das Thema Einsamkeit. Trotz vieler Menschen um uns herum. Und je mehr Menschen um einem herum sind, desto einsamer kann man sich fühlen. Ein merkwürdiger Gegensatz. Und da ist die Sehnsucht nach Hoffnung in all der Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Im Angesicht ihres Elends. Und nicht zuletzt ist da auch die Frage nach dem Bestehen des eigenen Lebens bis zum Tod. Und was oder wer nach dem Tod kommt. Es gibt ein Leiden der Seele, das außer einem selbst niemand kennt. Damals sorgte kaum jemand in solcher Weise für die körperlichen Leiden der Menschen. Mittel und Möglichkeiten waren sehr begrenzt. Wer krank war, hatte oft genug ein doppeltes Problem. Die Krankheit selbst und die Folgen daraus für die Lebensqualität und die Gemeinschaft mit anderen. Wer den Aussatz hatte, wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, auch aus der Familie. Das gilt in abgewandelter Form auch heute noch. In unserem Text gibt es aber zunächst einmal einen bedenkenswerten, eigenartigen Satz. Die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Wenn man an dieser Stelle einen Punkt macht, dann geht es nicht weiter. Da steht Jesus, verkündigt die Menschen mit ihrer Sehnsucht nach Heilung und dann heißt es, die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Wir fragen sofort, und die anderen? Moment. Wenn das Evangelium solche Sätze sagt, hat das immer Bedeutung. Die unreinen Geister. Im parallelen Bericht des Textes von Markus werfen sich die unreinen Geister nieder, sobald sie Jesus erblicken. Und sie rufen ihn aus als den Sohn Gottes. Sie fühlen sich von ihm erkannt, durchschaut und besiegt. Aber Jesus verbietet ihnen ausdrücklich und nachdrücklich, von ihm zu reden. Warum? Wer Jesus ist, kann nur Jesus selbst offenbaren. Und zwar auf seinem Weg. Und zu seiner Zeit. wenn die Zeit gekommen ist. Die unreinen Geister aber verfügen offenbar über ein intuitives Wissen über andere. Sie haben ein Gefühl für Macht und Mächtige. Und sie bedienen sich ihrer, indem sie sich selbst als ihre Wegbereiter ausgeben, ihre Offenbarer. Und sie tun es jederzeit, dann, wenn es für sie selbst dienlich ist oder ihnen so scheint und sie sich damit Glaubwürdigkeit vor aller Welt erwerben können. Und man bewundert ihr intuitives Wissen, oft genug religiöses Wissen. Jesus kann aber nicht durch unreine Geister offenbart werden, was immer sie Richtiges oder Falsches sagen mögen. Der unreine Geist plagt Menschen, indem er sich ihrer bedient. Wer sich ihm, diesem unreinen Geist, unterwirft, missbraucht andere Menschen und wird missbraucht. Menschen missbrauchen ihr intuitives Wissen über andere und posaunen es hinaus und sie nennen es Wahrheit. Aber Wahrheit zur Unzeit ist keine Wahrheit. Wahrheit braucht ihre Zeit und offenbart sich selbst, wenn die Zeit erfüllt ist. Diesen Respekt kennt der unreine Geist nicht, wie unterwürfig und fromm er auch tut. Und das ist tatsächlich eine Plage. Manchmal kann man sagen, eine Krankheit. Im Evangelium werden davon betroffene Menschen geheilt. Den unreinen Geist kann man nicht heilen. Aber davon betroffene, besetzte und besessene Menschen werden geheilt, heißt es. Und der unreine Geist sucht und findet oft genug wieder andere Menschen, die ihn willig oder widerwillig einlassen und sich von ihm bestimmen lassen. Wie viele Menschen leben von dem, was sie von anderen zu wissen glauben, indem sie es wiederum anderen offenbaren. Die Regenbogenpresse, um mal ganz weit draußen anzufangen, zum Beispiel, lebt von dem, was sie aus dem verborgenen Leben von prominenten Personen erfahren, öffentlich machen und dann verkaufen können. Dem neugierigen Menschen. Es ist bedeutsam, dass im Evangelium gerade Jesus gegenüber in Erscheinung tritt, was das heißt, indem seine geheimste Sendung, die sein persönliches Geheimnis war, in einer Öffentlichkeit sozusagen verraten wurde. Nicht von ihm kundgetan, sondern von anderen über ihn verraten wurde. Das nennt Jesus einen unreinen Geist. Selbst wenn es unter dem Vorwand einer anerkennenden Unterwürfigkeit geschieht, du bist der Sohn Gottes. Die Kraft Gottes. Nun heißt es, die Menschen drängten sich zu Jesus, um ihn zu berühren. Denn eine Kraft ging von ihm aus. Und jetzt heißt es, und heilte alle. So sehr die Menschen vom Wort Jesu angezogen wurden und davon ergriffen waren, sie suchten, ihn zu berühren. Jesu Wort ist nicht nur ein Wort, sondern auch Kraft. Das eine im anderen und das andere in einem. Das Wort eine Kraft und die Kraft wird in seinem Munde zu einem Wort. Und das Hören des Wortes zog den Wunsch nach sich, ihn zu berühren. Der Berührungspunkt vom Wort zur Kraft war seine Person, sein Leib, sein Leben. Die Kraft, die von ihm ausgeht, ist heilende Kraft. Und danach sucht der Mensch. Eine tiefe menschliche Sehnsucht nach Heilung zieht sich durch die Menschheit, auch durch unser Leben. Die Sehnsucht nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Die Sehnsucht nicht nur zu sehen, sondern zu berühren. Wie es am Anfang des ersten Johannesbriefes heißt, was wir mit unseren Augen gesehen, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Berühren und berührt werden gehört zusammen. Ein Wort, das nicht berührt, hat keine Kraft. Und eine Kraft, die nicht zum Wort, die sich nicht im Wort zu erkennen gibt, wer sie ist, diese Kraft, ist eine undefinierte Kraft. Das Wort mag Anlass werden zu gescheiten intellektuellen Gesprächen. Es mag eine bewundernswerte Sprache finden, aber es hat keine Kraft. Die Menschen, die dazu Jesus drängen, fühlen sehr wohl, dass sein Wort eine Kraft bedeutet, die von ihm ausgeht. Nun stand aber Jesus nicht da, sozusagen segnend alle Menschen zu berühren. Der Text sagt das nicht. Nicht in diesem Fall und nicht an diesem Ort. Jesus hält der menschlichen Sehnsucht nach Berühren stand. Dieses Suchen und Drängen nach ihm, nach seinem Geheimnis, er hält dem stand. Er lässt sich von den Suchenden berühren. Kraft geht von ihm aus. Aber er bleibt sich selbst. Jesus löst sich nicht auf in der Menge und unter die Menschen. Er bewahrt sein Geheimnis, das noch nicht erfüllt ist. Man sollte auch bedenken, nicht jede Berührung macht gesund. Nicht jede Umarmung heilt tödliche Wunden. Manch einer möchte festhalten, was ihm wohltut, vereinnahmen für seine Bedürfnisse, nicht loslassen aus Angst, es wieder zu verlieren. Jesus aber hält nicht fest und lässt sich nicht festhalten oder gar vereinnahmen. Jesus entzieht sich immer wieder den Menschen und ihrem Zugriff, egal, ob es sich da um seine Freunde oder seine Feinde handelte. Er muss sich selber bleiben, um den Weg bis zur Vollendung zu gehen. Und ohne die Vollendung würde der Weg, den er geht, seine rettende Bedeutung für uns verlieren. Wir haben nun gehört von den Menschen, die zu Jesus strömen, von ihren Erwartungen und Sehnsüchten. Aber von einem Thema ist in diesem Abschnitt nicht die Rede. Und das ist der Preis. Der Preis für das alles. Für das Wort des Lebens, des ewigen Lebens, für den Widerstand gegen die unreinen Geister, für die Berührung mit der heilenden Kraft. Der Preis, von dem hier nicht die Rede ist, ist sein Tod am Kreuz. Davon hier zu reden oder es auch nur anzudeuten, war nicht der Ort und nicht die Zeit. Aber es ist die verborgene Wahrheit, die hinter all dem steht. Die unreinen Geister wollten vorlaut und vorschnell seinen Rang als Sohn Gottes propagieren, was ihnen nicht zustand und er ihnen auch nicht zugestand. Aber von seinem Tod am Kreuz wussten auch sie nicht. Wir suchen Heil in der Heilung für alle. Wir suchen das Positive im Leben, die Kraft zum Leben, die heilenden Wirkungen, die göttliche Kraft. Aber für den Preis, für diese Seite der Offenbarung des Sohnes Gottes, haben wir von Natur aus kein Verständnis. Immer wieder fragen wir, war das denn nötig, das Sterben Jesu am Kreuz? Hätte Gott das nicht verhindern können? Wir hätten unzählige Lösungsvorschläge, wie wir als Ratgeber Gottes die Welt retten könnten. Aber auf den Gedanken des Kreuzestodes würden wir nicht kommen. Und wenn wir daran stoßen, wehren wir uns dagegen. Aus seinem engsten Jüngerkreis musste sich Jesus gegen das Wort wehren: Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagt: Was du so sagst, ist nicht göttlich, sondern menschlich. Der Kreuzestod passt nicht in unser religiös, humanitäres, menschliches Konzept. Und das mag damit zusammenhängen, dass wir uns selbst nicht kennen und darum so entsetzt sind, wenn wir auf vielfältige Weise Verbrechen der Menschheit offenbart hören oder sehen. Ist das denn möglich, dass so etwas passiert, fragen wir erschüttert. Alles in uns will leugnen, dass der Tod Jesu mit uns zusammenhängt. Mit jener Seite unseres menschlichen Wesens, das Gutes will und Böses schafft. Unsere verblendete, gefallene, menschliche Natur. Wir werden im Evangelium dafür nicht verurteilt. Dass es so ist, ist Urteil genug. Die Heilung von dieser tödlichen Wirklichkeit aber hat jenseits von uns begonnen, indem Gott uns durch Jesus gegenübertritt, so nah, dass wir ihn berühren können und seine Kraft spüren. Im Brot und Kelch des Abendmahls ist uns angeboten, ihn auch heute zu spüren und zu schmecken. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und in seinem Wort will diese Kraft in uns Gestalt gewinnen. Ein so bereitetes Herz mag den Schritt wagen, vom Zuschauer zum Betroffenen. Und schließlich vom Betroffenen gerufen in die Nachfolge Christi, sein berufener Jünger zu sein und Antwort zu geben mit seinem Leben auf die Frage: Folgst du mir nach? Komm, folge mir nach. Amen. Jesus, du Verborgener, Herr dieser Welt und unseres Lebens, wir beten zu dir und wir kommen zu dir mit den Lasten unseres Lebens, mit dem, was uns schmerzt, was zerbricht oder zerbrochen ist. Wir kommen mit unserer ganzen ungeklärten Sehnsucht nach Heil und Heilung für uns selbst und für diese Welt. Danke, dass uns das Evangelium dein Leben so vor Augen stellt. Danke, dass von dir das Geheimnis Gottes ausgeht, das die Rettung dieser Welt bedeutet. Du bist es, in dem das Heil verborgen ist. Du bist es, in dem das Heil uns entgegentritt und uns so nahe kommt, dass wir es berühren dürfen. Komm du in unser Leben, Herr, in unser Herz, in die Verborgenheit unseres ganz persönlichen Lebens und berühre du selbst uns dort mit deiner heilenden Kraft. Und wenn du uns rufst zu dir, dann wollen wir kommen, als Betroffene, als die mit ihrer Sehnsucht nach Leben und Heil erfüllten Menschen und deine Jünger werden von ganzem Herzen. Amen.